Das Gleiche in Grün, Weekly am 16.01.2026. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Das Gleiche in Grün, Weekly. Das Jahr rennt, wir haben keine Zeit. Moritz, was haben wir?
Keine Zeit, deswegen fange ich direkt an. Ich habe ein Paper mitgebracht, Paper der Woche, heute zum Thema Luftfahrt. Da bin ich drüber gestolpert im Spiegel. Da war eine Überschrift in einem Artikel letzte Woche. So kommen Flugzeuge mit weniger als der Hälfte des Kerosins ans Ziel. Eine neue Studie zeigt, Airlines können ihren CO2-Ausstoß massiv senken. Drei Maßnahmen sind alles, was dafür nötig ist. So, der Teaser hat gezogen. Ich war natürlich ultra skeptisch, aber interessiert. Der Artikel war hinter der Paywall, aber zum Glück kann man ja die Studie einfach raussuchen und selbst lesen. Und genau das habe ich gemacht und es war vielleicht auch eine gute Idee. Also, was sind die drei einfachen Hebel, um den Kerosinverbrauch um 50% zu reduzieren, Timo? Warte, ich habe einen Sound dafür vorbereitet.
Weniger fliegen?
Nee. Flieger voll machen, also Auslastung erhöhen, neue effiziente Flugzeuge verwenden und First and Business abschaffen.
Ja, das wäre jetzt auch meine drei gewesen, aber weniger fliegen ist doch auch dabei, oder nicht?
Nee, es geht nur um Effizienz. Okay. In der Studie nicht um Effizienz. Ja, das habe ich auf jeden Fall gelesen und dachte jetzt, okay. Insgesamt ist die Studie aber super spannend und eine tolle Zusammenstellung von Daten zum internationalen Flugverkehr. Klarer Fokus aber auf Passagiermaschinen. Geschrieben ist die Studie von Stefan Gösslinger und einigen Kollegen und erschienen eben vor ein paar Tagen in Nature Communications Earth and Environment. Ist natürlich in den Shownotes verlinkt. So, die Autoren argumentieren, dass technologisch nicht viel vorangeht im Luftverkehr. Mhm. SAF-Produktion ist winzig, neue Technologien wie wasserstoffelektrisch werden depriorisiert, wie zuletzt von Airbus. Und die Airlines sagen, ja, Effizienz ist ja super wichtig, da hängen ja Kosten wir uns dran, aber geht halt nicht weiter. So, und ob da wirklich nichts geht, das wollten die Autoren eben mal rausfinden. Und sie kombinieren dafür mehrere sehr große Datensätze, so von den Airlines, von der IATA, und rechnen für 2023 die Emission pro bezahltem Passagierkilometer aus. Und das ist wichtig, weil damit kann sie es halt vergleichen. Das zeigt, wie effizient die Beförderungsleistung ist. Und das machen sie jetzt nicht für 100 Flüge, sondern für 27,5 Millionen durchgeführte Flüge mit 3,5 Milliarden Menschen an Bord. Vier Hauptfindings. Erstes, City Pairs, also Relation. Auf einzelnen City Pairs liegt die CO2-Intensität zwischen 30 Gramm CO2 pro Personenkilometer. Also alle Zahlen sind jetzt immer in Gramm pro bezahltem Personenkilometer. Zwischen 30 und 890. Also Faktor 30 Unterschied. So, was ist die beste, effizienteste Relation? Mailand nach Südkorea, 30 Gramm knapp. Ineffizienteste ist irgendeine kleine Relation in Papua-Neuguinea. Ich versuche nicht, die Orte vorzulesen. So, da steckt natürlich was hinter. Typischerweise kurze Distanzen, ja, sind intensiver, kleine Flugzeuge, niedrige Auslastung und teils auch so infrastrukturelle und geografische Bedingungen. Das haut natürlich bei Papua-Neuguinea alles komplett rein. So, gibt's auf jeden Fall große Unterschiede. Bei den Flugzeugmodellen große Spanne auch hier zwischen 60 und 360 Gramm pro Personenkilometer. Gucken wir uns zum Beispiel die Langstreckenjets an. Der Dreamliner von Boeing 787 fast 25% effizienter als der A350 von Airbus. 55 gegen 76 Gramm. So Kurzstreckenflieger tendenziell in einer anderen Range als Langstreckenflieger. Aber das kann man sich da auch alles sehr schön ansehen. So regional gibt es große Unterschiede. Vergleichsweise ineffizient sind Verbindungen in Afrika, Ozeanien und Teile von Zentralasien oder auch in Nordamerika, da wo so kleine Airports vorherrschen mit geringen frequentierten Verbindungen. In Europa ist Norwegen das Lowlight als besonders ineffizient hervorgehoben. Hohe Effizienz, Brasilien, Indien, Südostasien, also effiziente Flieger, volle Maschinen. Dann werden Airlines und Airports verglichen. Airlines, wenig überraschend, Billigflieger dominieren, Ryanair zum Beispiel auf Platz 2, weil ja sehr viele Sitze in relativ neuen Maschinen. Am anderen Ende des Spektrums zum Beispiel Delta. Und die Unterschiede pro Personenkilometer sind so 70 zu 105, also auch da eine ganze Menge Musik drin. Airports, effizientester Abu Dhabi, 68 Gramm. und Atlanta einer der ineffizientesten 103. Und es hängt natürlich zusammen. Atlanta ist das ein Drehkreuz von Delta, ja, und eine ineffiziente Fluglinie vergleichsweise macht den Airport dann natürlich insgesamt auch ineffizient. So, und dann sind wir auch schon bei den drei Hebeln. Also effizientere Flugzeuge einsetzen. Ja, macht Sinn. Die werden effizienter pro Personenkilometer. Und wenn man sie nutzt, dann hat das natürlich Vorteile da. Weniger Premium, mehr Economy. Ist auch intuitiv sinnvoll, denn Flieger sind ja nicht am Gewichtslimit, sondern am Raumlimit. Und Business und First brauchen einfach mehr Platz. Ist so. Wenig überraschend. So, ne? Hier ist natürlich quantifiziert, aber counterintuitive ist das jetzt nicht. Und höhere Auslastung. Durchschnittliche Auslastung im gesamten Datensatz war 78-79%. Das heißt, 20% on average ist einfach leer oder Plätze, die nicht besetzt sind. Und da gibt es aber auch eine große Spanne, wirklich von 20% bis einfach alle Plätze voll, also 100%. So, die Autoren wissen selbst, dass das nicht realistisch ist, ne? Dass da dass plötzlich alle die neuen Flugzeuge anschaffen, dass man First und Business abschafft, völlig klar. Die Spiegelüberschrift wusste das nicht, aber die Studie ist da so ein bisschen deutlich differenzierter. Die Autoren rechnen dann aus, was man eigentlich realistisch erreichen kann, wenn man quasi Best Practice im System kopiert. Weil eins ist klar, die Verbindung von Mailand nach Korea ist jetzt schwierig mit der in Papua-Neuguinea zu vergleichen. Vergleichen also auf Basis von einzelnen Relationen. Das heißt, wenn alle, die eine Relation bedienen, das erreichen würden, was der Best-in-Class-Anbieter auf dieser Relation macht, dann würden die Emissionen um 11% knapp sinken. Die Studie entwickelt außerdem so ein CO2-Intensitäts-Cap. So die Idee ist, Effizienzstandard wie bei Geräten oder Flottenstandards bei Autos. Das ist interessant, sollte man sich mal ansehen, wenn man sich für das Thema interessiert. Aber es führt hier jetzt vielleicht zeitlich zu weit. So, die Klimapolitik im Luftverkehr fokussiert ja stark auf SAF-Quoten und die Autoren sagen eben, naja, Effizienzpolitik wäre halt eine zweite Möglichkeit. So, Ratings oder Gebühren oder Subventionsabbau oder regulatorische Caps oder was auch immer. Es gibt Limitationen, der Datensatz deckt ungefähr 80% der Flugbewegung ab und nicht 100%. Und Distanzen werden eben angenähert, um die Emissionen umzulegen. Und reale Umwege gibt es natürlich und die variieren, aber ja. Super zugänglich, diese Studie. Man braucht wirklich keinen Scheu haben, sich die anzugucken. Das ist ein Paper-Format, in dem auch erst die Ergebnisse kommen. Und dann ist es quasi vorbei. Und dann kommen die methodischen Details, die Berechnungsgrundlagen und so weiter. Also gern mal ansehen. Was behalten wir im Kopf? Was nehmen wir jetzt mit aus dieser Studie? Erstens, die Studie zeigt enorme Effizienzunterschiede im Luftverkehr, teils Faktor 2 bei den Akteuren und teils Faktor 10 und größer bei Routen. Zweitens, schon mit heute demonstrierten Best Practices lassen sich 11% CO2 sparen, ohne die Kapazität zu reduzieren. Drittens, Effizienzpolitik. Gesteuert durch Standards, Gebühren, Ratings, Abbau falscher Anreize könnte kurzfristig wirken, während wir auf SAF und neue Technologien warten. So, und dann hat Herr Landner hier ganz schön viele kleine Kästchen in unseren Redaktionsplan gesqueezed. Ich bin gespannt, was gibt's?
Genau, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Natürlich verlinken wir das wieder in die Shownotes, wo die Quellen halt sind. Und zwar geht es um Deutschland und was wir 2025 erreicht haben im Sinne jetzt von Energiewende und Treibhausgasemissionen. Ja, wie sieht's aus für 2025? Deutschland hat seine Treibhausgasemissionen um etwa 9 Millionen Tonnen CO2 reduzieren können. Das sind ungefähr 1,5%. Das hört sich erstmal gut an, aber das ist auch weniger als die Hälfte des Rückgangs von 2024. Damit wurden zwar die nationalen Klimaziele 2025 eingehalten, aber das Tempo der Emissionsminderung hat deutlich nachgelassen. In den Sektoren Gebäude und Verkehr sind die Emissionen eher gestiegen, unter anderem wegen mehr Heizöl- und Erdgasnutzung in Gebäuden und etwas höherem Kraftstoffverbrauch im Verkehr. Der langsame Umstieg auf Wärmepumpen und E-Autos wirkt sich erstmals deutlich negativ auf die Gesamtbilanz aus, weil der Ausbau zu langsam vorankommt, trotz steigender Absatzzahlen insgesamt. Da komme ich gleich nochmal zu. Die Ursachen werden auch in der Pressemitteilung von Agora Energiewende halt genannt. Schleppende Nachfrage nach klimaschonenden Technologien bei Haushalten und Unternehmen, teils wegen hoher Investitions- und Energiepreise. Und die Witterungseinflüsse verringerten die erwarteten Minderungen im Energiesektor. Und die Folgen die sich daraus ergeben. Deutschland verbraucht sein EU-Emissionsbudget für Gebäude und Verkehr schneller als vorgesehen, wodurch es bis 2030 eventuell zusätzliche CO2-Zertifikate kaufen müsste. Und um die 2030 Klimaziele zu erreichen, müsste ab 2026 die jährliche CO2-Einsparung viermal so hoch sein wie im letzten Jahr. Was aber positiv ist, Wind- und Solarenergie bleiben der wichtigste Teil der Energiewende. Solarenergie lieferte 2025 mehr Strom als Kohle- und Gaskraftwerke. Wir haben auch schon in der jüngeren Vergangenheit mehrfach davon berichtet. Und einen kleinen Deep Dive habe ich noch hinsichtlich Wärmepumpen gemacht, weil ich das ganz interessant fand. Wärmepumpen übersteigen erstmals Gasheizungen, was an zwei Sachen liegt. Im Vergleich zu 2024, wo 193.000 Einheiten abgesetzt worden sind, stieg die Anzahl der Wärmepumpen auf 255.000. Das ist noch der Stand von Oktober. Man geht davon aus, dass zum Ende des Jahres wir eine Zahl haben von ungefähr 300.000, was einen Anstieg um 50% darstellt und einen Marktanteil von 48%. Das Spitzenjahr war im Übrigen 2023 mit 356.000 Einheiten. Also wir hatten einen kleinen Peak und dann im letzten Jahr einen Dip und sind jetzt wieder angestiegen auf 255.000 Stand Oktober. Gasheizungen sind komplett eingebrochen, was der zweite Grund ist, weswegen Wärmepumpen so erfolgreich scheinen nach absoluten Zahlen. 2023 war ein Peak mit fast 800.000 Einheiten. 2025 sind wir nun, Stand Oktober wohlgemerkt, bei 230.000 Einheiten. Und das ist schon ein sehr brutaler Absturz, wenn man das mal miteinander vergleicht. Und als Hauptursache für die schwache Nachfrage sieht der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie, der BDH, die seit 2024 anhaltende Verunsicherung der Endkunden aufgrund der emotional geführten politischen Debatte um die heizungstechnischen Anforderungen im Gebäudeenergiegesetz. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, liebe Politik.
Die auf jeden Fall zuhört. Ja. 1,5% Reduktion, man ist damit wenig zufrieden. So. Ja. Ist ja fast wie auf jeder beliebigen Logistikveranstaltung, wo wir uns darüber freuen, dass es ein Panel zu Nachhaltigkeit gibt. steht da irgendwas dazu, ob das... Es könnte ja auch getrieben durch Rückgang von Wirtschaftsleistung sein, so wie wir das letzte Mal Klimaziele Covid dann erreicht haben, durch einfach komplettes Brachliegen des öffentlichen Lebens. Ja. Spielt das da rein?
Das spielt auch da rein. Also es sind auch diese fehlenden Unternehmensinvestitionen, auch die nicht getätigt werden aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Das spielt da auch rein. Aber wie gesagt, der Hauptgrund liegt jetzt tatsächlich im, also wenn man es auf Deutschland betrachtet, im Gebäude- und Verkehrssektor, da weil wir da gar nichts erreicht haben.
So, und zum Schluss noch kurz Housekeeping. Letzte Woche habe ich REPS vorgestellt, dieses Straßenkraftwerk, und da habe ich gesagt, REPS schätzt, dass 10% des Energiebedarfs des Hafens mit den Anlagen gedeckt werden kann. Das stimmt aber gar nicht. Da lag ich falsch. Die 10% waren richtig, aber es geht eigentlich um die Emission des Hafenverkehrs, die damit ausgeglichen werden könnten. Und das ist natürlich was anderes. So, das hat Anton, der Gründer, mir geschrieben. Und dann hat er auch noch ein paar konkrete Zahlen nachgeschoben, die das Bild abrunden. So zum Beispiel zur Amortisationszeit der Anlagen. Schaut seinen Kommentar gern nochmal an. Findet ihr unter meinem LinkedIn-Post zur Folge oder wir verlinken es auch in den Shownotes, so wie alles. Und das war's dann auch schon. Danke fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt's jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt's eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgeg.show. Bis nächste Woche.